Markus 12 und wir lesen zu Beginn die ersten 12 Verse. Markus 12, 12. Und er fing an, in Gleichnissen zu ihnen zu reden. Ein Mensch pflanzte einen Weinberg und zog einen Zaun darum und grub eine Kelter und baute einen Wachturm und verpachtete ihn an Weingärtner und reiste außer Landes. Und er sandte zur bestimmten Zeit einen Knecht zu den Weingärtnern, damit er von den Weingärtnern seinen Anteil von der Frucht des Weinbergs empfange. Die aber ergriffen ihn, schlugen ihn und schickten ihn mit leeren Händen fort. Und wiederum sandte er einen anderen Knecht zu ihnen, und den steinigten sie, schlugen ihn auf den Kopf und schickten ihn entehrt fort. Also offensichtlich nicht zu Tode gesteinigt, denn er konnte noch fort. Und er sandte wiederum einen anderen, den töteten sie, und noch viele andere. Die einen schlugen sie, die anderen töteten sie. Nun hat er noch einen einzigen Sohn, seinen Geliebten. Den sandte er zuletzt auch zu ihnen und sprach, sie werden sich vor meinem Sohn scheuen. Jene Weingärtner aber sprachen untereinander, das ist der Erbe. Kommt, lasst uns ihn töten, so wird das Erbgut uns gehören. Und sie ergriffen ihn, töteten ihn und warfen ihn zum Weinberg hinaus. Was wird nun der Herr des Weinbergs tun? Er wird kommen und die Weingärtner umbringen und den Weinberg anderen geben. Habt ihr nicht auch dieses Schriftwort gelesen, der Stein, den die Bauleute verworfen haben, der ist zum Eckstein geworden? Vom Herrn ist das geschehen, und es ist wunderbar in unseren Augen. Da suchten sie ihn zu ergreifen, aber sie fürchteten das Volk, denn sie erkannten, dass er das Gleichnis gegen sie gesagt hatte. Und sie ließen ab von ihm und gingen davon. Okay, lasst uns Gedanken machen dazu, wann dies geschehen ist. Wenn man zurückdenkt, gab es eine Situation, der Herr Jesus Christus zog durch Jericho und da geschahen ein paar Dinge. Da war die Geschichte von Zachäus. Es gab auch die Geschichte von dem Blinden. In einem anderen Evangelium erkennen wir, dass es zwei waren, aber bei Markus bekommt nur einer davon die Aufmerksamkeit des Schreibers. Nun, wir kommen in die Passionswoche hinein, in der Geschichte meine ich. Es ist möglich, dass Jesus den Sabbattag, den Samstag in Jericho verbrachte. Dass er dann Sonntag hin nach Jerusalem gelaufen ist, eventuell, also das ist wahrscheinlich der Palmsonntag. Einer spricht von einem Palmmontag. Ich müsste mich schlau machen, um herauszufinden, warum er denkt, dass das an einem Montag geschehen ist. Aber an dem Tag war nicht viel von dem Tag übrig, bis er, also als er in den Tempel hineingelaufen ist. Er beobachtete einfach alles, was da war und ging wieder nach Bethanien. Also dieses Mal ging er hinaus mit seinen Jüngern nach Bethanien. Wir haben gesehen, das war etwa 4 bis 5 Kilometer östlich von Jerusalem, in dem Flussbett Wadi, also in dem Wadi, war der Weg kürzer als der heutige Weg, der geteerte Weg, der ein bisschen länger ist. Aber am nächsten Tag gingen sie wieder nach Jerusalem. Unterwegs haben sie den Feigenbaum gesehen. Jesus erhoffte, dort Früchte zu sehen, zu bekommen, bekam aber keine, fluchte den Baum, ging dann hinein in die Stadt und räumte den Tempel. Da verkauften die Menschen dort, wo sich die aus den Nationen sich aufhalten könnten, durften. Da hat er die Verkäufer ausgeräumt und er hat nicht erlaubt, dass Menschen eine Abkürzung oder eine Last trugen über diesen großen Platz. Am nächsten Tag, also er ging wieder nach Bethanien, und am nächsten Tag sind sie des Weges wieder gelaufen und haben gesehen, dass der Baum schon verdorrt war. Und selbst bei den Temperaturen dort, es war Frühling, also würde man nicht erwarten, dass ein Baum, der kerngesund aussah, an einem Tag, am allernächsten Tag, dann verdorrt sein würde. Aber das war der Fall. Und Jesus brachte seinen Jüngern Lektionen bei hinsichtlich des Gebets. Betet mit Glauben, betet auch, indem ihr vergebt. Dann lief er in den Tempel hinein und die Autoritären, also die, die Zuständigen dort, haben ihn gefragt, in welcher Autorität er das machte. Vielleicht bezogen auf den vorigen Tag nur, vielleicht wagte keiner, es am nächsten Tag hineinzugehen, denn die Verluste an dem vorigen Tag würden für sie wahrscheinlich groß gewesen sein. Aber vielleicht hinderte sie Jesus an dem zweiten Tag, beziehungsweise dem dritten Tag in dem Tempel, wieder einmal. Und sie fragten, in welcher Autorität, in welchem Namen, wo bekommst du dann die Befugnis, dies zu tun? Und er sagte, okay, ich antworte euch, wenn ihr mir eine Antwort gebt. Und er wollte wissen, ob die Taufe, die Lehre, aber damit verbunden, die Taufe von dem Johannes, ob das von Himmel oder von Menschen war. Und geben sie dazu, dass es aus dem Himmel ist, dann hätten sie eigentlich sich auch taufen lassen müssen. Haben sie aber nicht. Und hätten sie eine klare Antwort gegeben, wir denken, dass es von den Menschen ist, glaubten aber die Menschen, dass Johannes ein echter Prophet war. Seine Lehre kam von Gott. Und sie waren nicht bereit, das Volk anzufeinden, indem sie offen zugeben, woran sie wirklich glaubten. Denn, obwohl das ein paar Sekunden dauert, Johannes sagte, nach mir kommt einer, an den ihr glauben sollt. Und dieser war eindeutig Jesus. Wenn sie wirklich der Lehre Johannes Glauben schenken würden, müssten sie dann auch, um konsequent zu sein, an Jesus glauben. Wollten sie aber nicht. Nun, ich kann mir vorstellen, dass nachdem er gezeigt hat, aha, ihr wollt mir keine Antwort geben, dass sie am liebsten da weggegangen wären. Aber Jesus war mit ihnen noch nicht fertig. Er sagte, was denkt ihr? Und hat begonnen, Geschichten zu erzählen. Matthäus hat 3, glaube ich, Lukas 2 und Markus 1 Gleichnis. Ein Gleichnis ist ein Vergleich. Man erzählt eine Geschichte, wozu man einen Bezug hat. Und dann zieht er daraus aber geistliche Lektionen. Er sagt zum Beispiel, das Reich Gottes ist wie ein Fangnetz. Und ein Mensch fängt viele Fische und die werden aussortiert. Und die Guten behält man, die Schlechten wirft man weg, schmeißt man weg. Und so wird es sein in dem Reich Gottes. Die Menschen werden gesammelt werden und diese werden ja in Sicherheit gebracht quasi, werden beibehalten und die anderen nicht. Sie gehen verloren. Okay, er sagt, ein Gleichnis. Und wir sehen hier ein Gleichnis, ich habe es auch soeben gelesen. Und ich möchte, dass wir uns jetzt auf dieses Gleichnis konzentrieren. Übrigens, damit ihr ein bisschen mehr Verständnis von der Woche bekommt. Ein Evangelium sagt uns auch, dass Jesus es pflegte, auf dem Ölberg zu übernachten. Nachdem er zweimal in Bethanien übernachtet hat, ist es gut möglich, dass er den Rest der Woche immer auf dem Ölberg war. Der war näher und er wollte vielleicht auch nicht seine Freunde in Bethanien zu sehr in Mitleidenschaft ziehen durch seine Anwesenheit. Schauen wir uns jetzt den Inhalt des Gleichnisses selbst an. Er fing an, Gleichnisse zu reden, aber hier lesen wir nur eines. Und in diesem Gleichnis gibt es, ich würde sagen, 3 Phasen. Die Entstehungsgeschichte Und letzte Woche habe ich Jesaja 5 gelesen. Übrigens, meine Notizen waren richtig. Es gab 5 und es gab 56, glaube ich. Aber Jesaja 5 erzählt von dem Weinstock oder Weingarten. Wir werden uns das gleich anschauen, aber ein Mensch pflanzte einen Weinberg. Er machte alles Mögliche. Übrigens ist es teuer und arbeitsintensiv, so etwas zu machen. Aber er machte alles, was erforderlich war, damit es fruchtbar sein würde und nicht der Gefahr ausgesetzt wurde. Ich lese jetzt wieder, er pflanzte den Weinberg, und dann hieß es, er haute ein, heißt es Kelter, glaube ich, und er baute einen Turm, ach so, er baute auch eine Mauer. Es hatte alles Notwendige, nur wenn er weggehen sollte, müsste es dann auch Arbeiter haben, und das hat es dann gleich gegeben. Er pachtete diesen Garten an andere. Nun, die Pacht ist ähnlich wie Miete, aber bei der Pacht kann der Pächter oder der Verpächter verlangen, dass er einen Teil des Profit bekommt. In 3. Mose 19 heißt es, im 5. Jahr dürfte man dann den Ertrag des Verpachtetes bekommen. Nun, ich möchte jetzt ein paar Stellen lesen in diesem Zusammenhang. Ich fange mit Psalm 80 an. Heute Abend, wie ihr seht, habe ich keine PowerPoint, also könnt ihr in eurer Bibel suchen. Psalm 80, ich lese die Verse 9 bis 17. Psalm 80, Verse 9 bis 17. Einen Weinstock hast du aus Ägypten herausgebracht. Du hast die Heidenvölker vertrieben und ihn gepflanzt. Du machtest Raum vor ihm, dass er Wurzeln schlug und das Land erfüllte. Sein Schatten bedeckte die Berge und seine Ranken die Zedern Gottes. Er streckte seine Zweige aus bis ans Meer und seine Schoße steht hier mit SZ, bis zum Strom. Warum hast du nun seine Mauer niedergerissen, dass alle ihn zerpflücken, die vorübergehen? Der Eber aus dem Wald zerwühlt ihn, und die wilden Tiere des Feldes weiden ihn ab. O Gott der Herrscharen, kehre doch zurück, blicke vom Himmel herab und sieh und nimm dich dieses Weinstocks an und des Setzlings, den deine Rechte gepflanzt, des Sohnes, den du dir großgezogen hast. Er ist mit Feuer verbrannt, er ist abgeschnitten, vor dem Schelten deines Angesichts sind sie umgekommen. Der Psalmist beschreibt, dass das Land, das Volk, das Gott in das Land eingepflanzt hat, mittlerweile litt und das Land war, ja, verbrannt. Ich lese euch jetzt Jesaja 5, die Verse 1 bis 7. Ich will doch singen von meinem Geliebten, ein Lied meines Freundes von seinem Weinberg. Mein Geliebter hatte einen Weinberg auf einem fruchtbaren Hügel und er grub ihn um und säuberte ihn von Steinen und bepflanzte ihn mit edlen Reben. Mitten darin baute er einen Turm. Seht ihr die Ähnlichkeiten zu dem Gleichnis im Neuen Testament? Es ist ihnen nicht entgangen, wovon er redete. Und er hoffte, also mittendrin baute er einen Turm und hieb auch eine Kelter darin aus. Und er hoffte, dass er gute Trauben brächte, aber er trug schlechte. Nun, ihr Bürger von Jerusalem und ihr Männer von Juda, sprecht Recht zwischen mir und meinem Weinberg. Wer ist hier daran schuld? Bin ich es oder ist es der Weinberg selbst? Was konnte man an meinem Weinberg noch weiter tun, das ich nicht getan habe? Warum hoffte ich, dass er gute Trauben brächte, aber er trug nur schlechte. Nun will ich euch aber verkünden, was ich mit meinem Weinberg tun will. Ich will seinen Zaun wegschaffen. Also er baut einen Zaun, eine Mauer, um seinen Weinberg zu schützen. Und jetzt entscheidet er sich, dann reiße ich diese Mauer ab. Ich schaffe diesen Zaun ab oder weg, damit er abgeweidet wird. Und die Mauer einreißen, damit er zertreten wird. Ich will ihn öde liegen lassen. Er soll weder beschnitten noch gehackt werden und Dornen und Disteln sollen ihn überwuchern. Ich will auch den Wolken gebieten, dass sie keinen Regen auf ihn fallen lassen. Denn das Haus Israel ist der Weinberg des Herrn, der Herrscharen. Und die Männer von Juda sind seine Lieblingspflanzung und er hoffte auf Früchte. Okay, Rechtsspruch. Und siehe da, blutiger Rechtsbruch, nicht Rechtsspruch, Rechtsbruch. Er hoffte auf Gerechtigkeit und siehe da, Geschrei. Warum Geschrei? Wegen Ungerechtigkeit, Schlechtigkeit. Jeremia 2, 21 hat auch nur einen Vers, den ich euch vorlese, Jeremia 2, 21. Und doch hatte ich dich gepflanzt als eine Edelrebe von ganz echtem Samen. Wie hast du dich mir verwandeln können in wilde Ranken eines fremden Weinstocks? Es gibt weitere Stellen in Hesekiel. Ich denke, dass ich diese nicht lese, aber ich werde sie erwähnen. Hesekiel 15, die Verse 1 bis 8. Und dann in Kapitel 17, die Verse 5 bis 10. Sie sind wert zu lesen. Ach, das ist nicht die einzige. Also Kapitel 15, Kapitel 17, jetzt Kapitel 19. Vielleicht lese ich diese Stelle doch, damit wir ein bisschen das Gefühl bekommen, wie Hesekiel spricht. Hesekiel 19, die Verse 10 bis 14. Deine Mutter war wie du ein Weinstock an Wassern gepflanzt, Hesekiel 19, 10, der viele Früchte und Reben bekam von vielen Wasser. Seine Äste wurden so stark, dass man Herrscherstäbe daraus machen konnte. Nun, wenn ihr Erfahrung habt mit Weinreben oder Weinstöcken, das eignet sich eigentlich nicht für Herrscherstäbe. Es ist sehr biegsam und fällt auseinander, ist zwar zäh, aber ein Holz, das sich für einen Herrscherstab eignet, ist es nicht. Aber in dieser Geschichte sagt er, ihr wart so gesegnet, dass aus euch ein Herrscherstab hätte machen können. Und die Idee da ist, ihr wart geeignet, über Völker und ja, über Völker zu herrschen. Und sein Wuchs erhob sich bis zu den Wolken. Ihr seht, das ist übertrieben gemeint, aber die Bedeutung ist schon wahr. Gott hatte sie sehr gesegnet, sie waren stark, fruchtbar, sodass er auffiel wegen seiner Höhe und wegen der Menge seiner Ranken. Aber er wurde im Zorn ausgerissen und zu Boden geworfen, und der Ostwind dörrte seine Frucht aus, seine starken Äste wurden abgerissen und dürr, Feuer verzehrte sie, jetzt aber ist er in der Wüste gepflanzt, in einem dürren und trockenen Land. Also das ist Hesekiel, und das Volk Israel wurde aus ihrem Land entfernt, und jetzt war es in einem Wüstenland, in dem fernen Osten. Und es ging Feuer aus von einem Zweig seiner Äste, das verzehrte seine Früchte, sodass ihm nun kein starker Ast mehr geblieben ist, der zu einem Herrscherstab tauglich wäre. Das ist ein Klagelied und zum Klagegesang bestimmt. Okay, und eine letzte Stelle, dieses Mal aus dem kleinen Propheten Hosea, Kapitel 10, Vers 1. Hosea 10, Vers 1. Israel ist ein rankender Weinstock, der für sich selbst Frucht bringt. Je mehr Früchte er brachte, desto mehr Altäre bauten sie. Je besser ihr Land war, desto schönere Götzenbilder machten sie. Je mehr Gott sie gesegnet hatte, desto untreuer waren sie ihm. Nun kommen wir endlich zu denen an, die Gott den Weinberg verpächtet hat. Er verpachtete ihn an Weingärtner, Plural. Und das waren die religiösen Leiter. In den Propheten werden verschiedene Bilder für sie gebraucht. Hirten, aber untreue Hirten werden genannt. Ja, an dieser Stelle gibt es dann auch den Begriff Bauleute. Die Bauleute, die den Stein, den kostbaren Eckstein verwerfen. Das heißt, er hat die Verantwortung für, also den ganzen Garten, für die Weinreben. Und ja, hat dieser Besitzer an andere übertragen. Und dann reiste er außer Landes. Und ihr werdet vielleicht denken, oh, das müsste dann bedeuten Jesus, denn er ging weg. Nein, ich glaube nicht, weil später sehen wir, dass der Sohn zu ihnen gesandt wird. Ich denke, dass hier dieser Besitzer Gott der Vater ist. Wohin ist er gegangen? Ja, wir wollen in Erinnerung rufen, wir müssen jetzt nicht jeden letzten Detail eine gewisse Bedeutung aufzwingen. Die Idee ist, er ging eine Weile weg. Wo ist er hingegangen? Gott wendet sich anderen Aktivitäten zu. Einfach. Und er überträgt, wie gesagt, diese Verantwortung den Menschen auf. Lukas 20, Vers 9 sagt, er ging eine längere Zeit weg. Nun haben wir Phase 2, die zweite Phase, Verse 2 bis 8. Er sandte zur bestimmten Zeit einen Knecht zu den Weingärtnern, damit er von den Weingärtnern seinen Anteil von der Frucht des Weinbergs empfange. Die aber ergriffen ihn, schlugen ihn und schickten ihn mit leeren Händen fort. Die Idee ist, sie hatten auch, ja, nicht wirklich Früchte, die sie an den Besitzer weitergeben konnten. Wir brauchen jetzt nicht zu wissen, ja, wer wird damit gemeint? Zwar irgendeiner der Propheten. Die waren die Boten Gottes. Inwiefern empfängt man von der Frucht? Johannes der Täufer, als er gepredigt hat, verlangte Frucht. Er sagte, bringt der Buße entsprechenden Früchte. Und das war die Frucht, die Gott auch erhofft hat. Gott erhofft auch von uns, Früchte vorzufinden. Wie heißt es in Johannes 15, 16? Ich habe euch verordnet oder so, dass ihr geht und Früchte tragen oder Frucht tragt. Und wiederum sandte er einen anderen und wieder einen anderen. Und dann hieß es später, und er machte das oft oder er schickte viele. Und in Lukas 11 hat der Herr auch gesagt, ihr seid des Blutes der Propheten schuldig, von dem Propheten Abel bis zum Zacharias in 2. Chronik hindurch. Quer durch, also ihr tragt das Blut der Propheten auf euren Händen. Nun hatte er noch einen einzigen Sohn, seinen Geliebten. Dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Die Bedeutung des Sohnes müsste uns allen klar sein. Die Erwartung oder die Hoffnung des Vaters ist, dass man seinen Sohn gebührlich behandeln würde. Also er schickte seinen Sohn das Wort Gottes. Am Anfang war das Wort und das Wort wurde Fleisch und zeltete unter uns, wohnte unter uns eine Zeit lang. Und Gott hat erwartet, dass man seinen Sohn respektieren würde. Wer den Sohn ehrt, der ehrt den Vater. Wer den Sohn nicht ehrt, der ehrt den Vater auch nicht. wie du mit Jesus umgehst, ist die Art, wie du mit seinem Vater auch umgehst. Bilde dir nicht ein, dass du wirklich ein Gottgläubiger bist, wenn du nicht an Jesus gläubig bist. Gott möchte, dass der Sohn gleichermaßen geehrt wird wie er. Übrigens, es wäre nicht angebracht, ihn zu verehren, ihn anzubeten, wenn er nicht Gott wäre. Dafür, dass er aber Gott ist, darf man das. Nicht nur darf man das, muss man das. Nun, wir sehen, dass die Weingärtner sich zusammengetan haben und sie hielten untereinander Rat. Kommt das euch ein bisschen bekannt vor? Gab es Menschen, die sich Rat schlugen und wollten den Sohn beseitigen? Und sie vollzogen auch ihren Ratschluss. Sie stießen ihn aus dem Weinberg hinaus. Jesus starb nicht in Jerusalem, sondern außerhalb. Lukas 20, Vers 15. Dann, jetzt kommen wir zu der dritten Phase. Also der Weingärtner, der Besitzer, der hat alles perfekt vorbereitet. Dann, als er den Garten verpachtet hatte, erwartete er, dass er auch die Früchte, ein Teil davon, bekommen könnte. Aber diese Leute wollten das nicht. Wir lesen jetzt den Vers 9. Was wird nun der Herr des Weinbergs tun? Nun, bitte stellt euch das so vor. Er spricht mit Menschen und sie sprechen auch mit ihm. Indem er ihnen auch die Antwort auf seine Frage gibt, reden sie untereinander und sagen, ich kann dir sagen, was er tun wird. Und dann sagt Jesus das. Also wenn ihr die verschiedenen Evangelien lest, in einem Evangelium heißt es, er sagte es, und in einem anderen Evangelium heißt es, sie sagten es. Kein Widerspruch. Die haben es beide gesagt. Sie sagten es und er bestätigte sie darin. Was wird nun der Herr des Weinbergs tun? Jesus wollte sie und will uns darüber zum Nachdenken anregen. Die Hörer, die nicht alle seine Feinde waren, sind sofort auf die Idee gekommen, was der Weingärtner tun würde. Ihre Worte kann man in Matthäus 21, 41 lesen. Ich lese diese Worte vor, in dem Evangelium des Matthäus. Sie sagen zu ihm, er wird die Übeltäter auf üble Weise umbringen und den Weinberg anderen Weingärtnern verpachten, welche ihm die Früchte zu ihrer Zeit abliefern werden. Er wird die Übeltäter auf üble Weise umbringen. Und ich sage euch, das war sehr übel. In 70 nach Christus, als Jerusalem vollends zerstört wurde und der Tempel auseinandergezogen wurde, so dass kein Stein, und bitte, die Rede ist von dem Gebäude auf dem Platz, also wenn ihr die Klagemauer seht, das ist aber nicht der Tempel. Das ist der Tempelplatz, aber sie redeten von den Gebäuden. Und die Menschen wurden zu Hunderttausenden hingeschlachtet, hingemetzelt. Übel war das. Nun merkt, es heißt, er wird kommen. Er wird kommen, dies ist das Kommen in Gericht. Nicht um zu segnen, nicht ein Kommen, worauf man sich freuen könnte, sondern er kommt, um zu richten. Er wird die Weingärtner umbringen. Er gebraucht die Römer, um dies zu tun, aber es ist eine Tat Gottes. Wie ich jüngst in einer Botschaft hinsichtlich Römer 13 gesagt habe, sind die Regierungen wie ein Stab oder ein Schwert in der Hand Gottes. Sie tragen nur seinen Willen aus. Wir können nicht immer nachvollziehen, warum Dinge geschehen. Manchmal können wir das uns schon denken. Aber in diesem Fall gebrauchte er die Römer. Er wird den Weinberg anderen geben. Wer bekommt denn den Weingarten? Matthäus 21 sagt wieder, er wird es einem Volk geben, das dessen Frucht bringt. Einem anderen Volk geben? Und wisst ihr was? Die Menschen haben dagegen reagiert. Sie wussten, um was es geht. Sie wussten, er spricht von Jerusalem und er spricht von dem Tor, von dem Turm, vermutlich von dem Tempel, mitten in dem Weingarten. Und was haben sie dann gesagt in Lukas 20, Vers 16? Das sei ferne. Ja, allzu fern war es auch nicht. Denn dies etwa 30 nach Christi Geburt war, dann weitere 35 bis 40 Jahre. Und schon würde diese Nation zerstört werden. Aber sie reagierten, das sei ferne. Und was passierte mit ihnen? Matthäus 21, Vers 44 sagt, wer auf diesen Stein, Christus, fällt, das wären die religiösen Führer des Volkes, die auf den Stein fielen. Also wenn man einen überfällt, ist das richtig? Ein Überfall, richtig. Okay, und das ist das, was diese Menschen getan haben. Sie fielen auf den Stein. Sie werden zerschmettert. Und auf wen der Stein fällt, die werden zermalmt. Also ihr seht, manche greifen den Stein an und sie werden zerschmettert. Auf andere fällt der Stein und sie werden zermalmt. Beides ist eigentlich schlecht. Ich musste an eine Stelle in Daniel Kapitel 2 denken, aber dann, als ich die Stelle aufschlug, habe ich gesehen, es geht ja nicht in erster Linie um die Juden oder um Israel, sondern um die Königreiche der Welt. Ihr wisst ja, wo es dieses Standbild gegeben hat, aus Gold und Silber und Bronze und Eisen und dann Eisen mit Ton vermengt. Und dann heißt es, Daniel sah einen Stein, der aus dem Berg erkoren wurde, aber ohne Hände. Das heißt, ohne menschliche Hände wurde dieser Stein gemacht. Und er kam und dieser Stein hat dann das Bild zerstreut in alle Himmelsrichtungen. Ein Stein riss sich los, ohne zu tun, von Menschenhänden. Und zwar hat dies mit dem letzten Königreich Rom zu tun, aber es geschieht mit diesen ähnlich. Aber übrigens, nicht nur Rom wird zerschmettert, sondern alle gleichermaßen, alle zur gleichen Zeit. Alle Königreiche der Welt werden gleichzeitig von diesem Stein zerstört. Nun die Anwendung in den Versen 10 und 11. Markus 12, Vers 10 und Vers 11. Habt ihr nicht auch dieses Schriftwort gelesen? Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, der ist zum Eckstein geworden. Vom Herrn ist das geschehen und es ist traurig? Nein, wunderbar in unseren Augen. Jesus hat diese Leute wieder an die Schrift oder auf die Schrift hingewiesen. Er ermutigte sie, sich mit den Schriften auseinanderzusetzen. Habt ihr nicht auch dieses Schriftwort gelesen? Und wahrscheinlich lautete die Antwort, ja, wir haben dieses Schriftwort gelesen. Aber lesen wir das Wort? Ganz persönlich. Ich weiß, ihr kommt sonntags und heute Abend mittwochs in die Bibelgemeinde und ihr hört hier meistens eine lange Botschaft. Wir sind dafür bekannt, okay? Und vielleicht denkt ihr, damit ist es dann auch getan. Ich habe mein Dosis der Bibel für die nächsten paar Tage gehabt. Ich brauche ja nicht die stille Zeit zu haben. Ich brauche nicht selbst in der Bibel zu lesen. Sie wird mir schon vorgelesen. Brüder und Schwestern, bitte macht das nicht. Tut das nicht. Habt ihr nicht auch dieses Schriftwort gelesen? Und was ist der Inhalt des Zitats selbst? Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, und sie hatten gerade Christus verworfen, er war der Stein. Der ist zum Eckstein geworden. Wo steht das? Weiß jemand? In welchem Buch? Psalm? Okay, Psalm. Genau. Psalm 118, das ist der Vers 22. Wer sind die Bauleute? Ich kann euch definitiv sagen, in Apostelgeschichte 4, Vers 11, heißt es, also ihr oder euch, es kamen die Priester und der Hauptmann des Tempels und die Sadduzäer auf die Apostel zu, ihre Obersten und Ältesten und Schriftgelehrten in Jerusalem versammelten sich, auch Hannas, der hohe Priester, und Kaiphas und Johannes und Alexander und alle, die aus hohepriesterlichem Geschlecht waren. Und Petrus sprach zu ihnen, ihr Obersten des Volkes und ihr Ältesten von Israel. Wer waren die Bauleute, die den Stein, den kostbaren, verworfen hatten? Es waren die religiösen jüdischen Leiter des Volkes. Hier haben wir aber ein anderes Bild, ein Bau mit Steinen anstatt eines Gartens. Jesaja 28, Vers 16 sagt auch, ich lege in Zion einen Stein. Zion war ein Teil von Jerusalem. Ein Stein wird gelegt. Ein Eckstein. Wovon? In diesem Kapitel, in Jesaja 28, Vers 15, heißt es, ich möchte das euch lesen. Jesaja 28, 14, darum hört das Wort des Herrn, ihr Spötter, die ihr über dieses Volk herrscht, das in Jerusalem ist. Er spricht die Herrscher Jerusalems an. Weil ihr sprecht, wir haben einen Bund mit dem Tod geschlossen und einen Vertrag mit dem Totenreich gemacht. Wenn die überschwemmende Flut daherkommt, wird sie nicht zu uns gelangen, denn wir haben Lüge zu unserer Zuflucht gemacht und in Betrug uns geborgen. Die Leiter des Volkes haben sehr respektlos gesagt, wir haben einen Bund gemacht mit dem Tod, er lässt uns in Ruhe, denn wir haben die Lüge zu unserer Festung gemacht, zu unserer Burg. Und jetzt Vers 16, darum so spricht Gott, der Herr, siehe, ich lege in Zion einen Stein, einen bewährten Stein, einen kostbaren Eckstein, der aufs Festeste gegründet ist. Wer glaubt, wer an diesen Stein glaubt, wer glaubt, der flieht nicht. Ein Mensch, der Gott glaubt, muss nicht fliehen. Ein Mensch, der sein Vertrauen in Lüge setzt, der wird aus der Stadt fliehen müssen. Und jetzt sagt Jesus, dass es einen Stein gibt, in den sie ihren Vertrauen setzen sollten, der kostbare Schlüsselstein, Eckstein, kann ein Kappstein sein, aber auf jeden Fall der wichtigste Stein im Bauwerk. Und diese Aktion wird dem Herrn Gott auf ihn zurückgeführt. Und Menschen, die ein Herz für Gott haben, sie werden sich freuen darüber. Psalm 118, der Stein, den die Bauleute, Vers 22, verworfen haben, der ist zum Eckstein geworden. Vom Herrn ist das geschehen und es ist wunderbar in unseren Augen. Dies ist der Tag, den der Herr gemacht hat. Wir wollen uns freuen und fröhlich sein in ihm. Und das ist in Bezug auf die Auferstehung. Nicht jeden beliebigen Tag, sondern den Sonntag, aber ganz besonders den Auferstehungstag. Dieses Zitat kommt in anderen Stellen von dem Mund Jesu vor, in den Parallelstellen in Matthäus 21 und Lukas 20. In Apostelgeschichte 4, Und in 1. Petrus 2, die Verse 6 bis 8, darum steht auch in der Schrift, siehe, ich lege in Zion einen auserwählten, kostbaren Eckstein, und wer an ihn glaubt, soll nicht zuschanden werden. Für euch nun, die ihr glaubt, ist er kostbar. Für die aber, die sich weigern zu glauben, gilt der Stein, den die Bauleute verworfen haben. Gerade der ist zum Eckstein geworden. Ein Stein des Anstoßes und ein Fels des Ärgernisses, weil sie sich weigern, dem Wort zu glauben. Nehmen sie Anstoß, wozu sie auch bestimmt sind. Die Rede ist von diesen Lehrern, die im Gegensatz zu dem Herrn Jesus Christus standen. Okay, jetzt sind wir bei dem letzten Punkt und der dauert nicht lang. Vers 12. Da suchten sie ihn zu ergreifen, aber sie fürchteten das Volk. Sie haben schon angefangen, sie waren nah dran, aber irgendwas hat sie daran gehindert und es war die Furcht vor den Menschen. Ihre Reaktion ab der Stunde war, sie suchten ihn zu ergreifen. Sie erkannten, dass, also meistens als er Gleichnisse erzählt hat, haben sie seine Wahrheit nicht erkannt. Aber hier erkannten sie, dass er dieses Gleichnis gegen sie gesprochen hatte. Er erzählte das Gleichnis gegen sie und das war ungewöhnlich. Ich meine, nicht unbedingt ungewöhnlich, dass sie vorkamen in seinem Gleichnis, sondern dass sie es aber verstanden. Sie gingen davon, aber es sollte nicht lange dauern, ehe sie zurückkamen. Der Teufel war auch von ihm weggegangen am Ende der Versuchung in Lukas. Und hier gehen sie auch kurz weg, aber sie werden zurückkommen. Nun möchte ich euch ein paar Anstoße geben oder ja, ich möchte euch Fragen stellen. Hast du dir überlegt, was dir Gott Gutes alles getan hat und was er dafür empfangen will? Er will, dass du und ich Frucht tragen, ewiges Leben und auch darüber hinaus. Früchte der Gerechtigkeit und auch, dass wir andere Menschen zum Herrn führen. Wie reagierst du auf die Boten des Verpachters oder Verpächters? Sagst du, ich will ihm keine Früchte tragen, sondern mein ist das Reich? Erkennst du deine Motive dafür? Diese Menschen, ich habe das nicht betont, aber sie sagten, komm, schaffen wir den Erben weg, dann wird das Erbgut uns gehören. Und wisst ihr was? Es gibt Menschen, die zuständig sind für eine Kirche, eine Gemeinde, und sie wollen, dass das ihnen gehört. Und es ist ihnen nicht wichtig, dass sie Früchte tragen für Gott. Das war der Fall hier. Für wen willst du denn Früchte tragen? Weißt du, was du damit tust? Die Bauleute verwarfen den Stein. Weißt du, dass es vergebens ist, dich dem Eckstein zu widersetzen? Der ist zum Eckstein geworden. Gott hat dies gemacht. Und wenn wir uns ihm widersetzen, widersetzen wir uns Gott selbst. Anstattdessen sollten wir uns, wie der Psalmist in Psalm 118, freuen, wenn Gott der Herr seinen Sohn, den Herrn, erhöht. Eine letzte Frage. Ist das Einzige, was dich davon abhält, den Herrn anzugreifen oder zu ergreifen, die Menschenfurcht? Also ich meine jetzt wirklich, du magst Jesus nicht, aber du kannst es nicht zugeben, weil du Angst vor den Menschen hast, die das nicht gut finden würden. Du solltest vielmehr Gott fürchten und dich über Christus den Eckstein erfreuen, anstatt ihn anzugreifen. Okay, das waren meine Gedanken heute Abend zu dieser Stelle. Wir wollen es nicht unbedingt in die Länge ziehen, aber wenn jemand Fragen oder Kommentare dazu hat, können wir kurz Zeit dafür nehmen. Okay, es muss nicht sein, aber wenn es einem etwas aufs Herz gebrannt hätte, dann hätten wir dafür Zeit nehmen können.